Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved, deinem Musiker-Podcast mit mir, mit Andy und mit...
Das denn?
Guten Morgen nach Dortmund.
Moin, ist immer lustig, dass du das als Musiker-Podcast ansagst. Ich meine, wir sprechen Schlagzeuger und einen Bassist, ne?
Ja, alle Witze beiseite.
Alle ja, Klischees genau. Weg.
Sollte ich MusikerInnen sagen? Ich weiß es nicht. Fangen wir mit sowas an. Nein.
Du hast es getan.
Ups, wir haben 10 Hörer verloren. Egal. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, genau. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid.
Womit wir direkt beim Thema sind, wir sind eigentlich nur hier, weil der Dustin quasi im Lotto einen Betreuungsplatz in der Notbetreuung gewonnen hat heute. Sonst wäre es eng geworden diese Woche.
Ja, diese Woche ist alles ein bisschen eng. Aber dann ist das nun mal so. Naja, wie geht's dir so?
Ach ja, auch viel zu tun und sagen wir mal, es gibt auch schönere Sachen, als sich irgendwie um seine Liebsten zu sorgen. Ich fahre hier gleich nach der Aufnahme mal ins Krankenhaus und aber ja, muss halt, machst du nichts dran.
Ja. Ja, alt werden ist Mist, das ist so.
Ja. Genau, nichts für Feiglinge, genau.
Das sowieso nicht. Ich war ja gestern mit meiner Tochter bei der U-Untersuchung. Also das andere Spektrum quasi, was Alter angeht. Und da sind jetzt keine Sachen so zutage getreten, die mich jetzt in irgendeiner Form überrascht hätten. Aber die, wie soll ich das denn sagen? Wie das dann so war, das war schon sehr amüsant für mich, aber eben auch für die Arzthelferin und für den Arzt selber auch. Also um's vorwegzunehmen, meine Tochter ist gesund und entspricht allen Erwartungen. Und das war beim letzten Mal auch irgendwo oder beim vorletzten Mal auch schon so, dass sie auch schon so sehr gecheckt hat, dass sie da so sozusagen Sachen erledigen soll. Das war sehr lustig. Und dann war irgendwie Sehtest. Und da hat die Arzthelferin gemacht mit seiner Fernbedienung irgendwie, hat so seinen Stab und so. Und dann sollte meine Tochter irgendwie so Knöpfe drücken. Also da waren die Symbole quasi gespiegelt. Und jedes Mal, wenn sie den richtig gedrückt hat, sollte da Musik dann abgespielt werden. Ah. Und die Arzthelferin zeigt auf so ein Symbol. Meine Tochter drückt. Nichts passiert. Und dann sagt die Arzthelferin, soll ich dir erstmal ein größeres zeigen? Und meine Tochter so, nee, ich habe schon gesehen, dass das ein Kreis ist, aber ich glaube, sie müssen hier noch einen Stromstecker an diesen Knopf dran anschließen.
Sehr gut.
Und dann guckt sie so, oh ja, da hast du recht. So, ja, okay. Aber es war wieder so ein...
Sehr gut. Ja, diese U-Untersuchungen sind eher, ich habe da gestern daraufhin mit Anja nochmal geschnackt und dann sagte sie, sie wüsste noch, wie schockiert sie war. Ich weiß nicht, mit 10 oder so werden die Kinder dann ja auch selbst noch ein paar Sachen gefragt und fragebogenmäßig und so. Und ich, also ultra früh kommt dann irgendwann, rauchst du regelmäßig und solche Sachen, wo man echt sich dann nur noch an den Kopf packt, so, ne? Aber gut.
Ja.
Es gibt ja solche und solche.
Es gibt solche und solche und die Arzthelferin, die war total happy und sagte, ach, die ist aber gut gelungen. Also da haben wir viel Freude. Ist er ja, stimmt. Viel Freude haben wir. Das ist so, ja. Also alles im grünen Bereich.
Genau, ja. Wie war denn der Gig am Wochenende von Marc und Easy, also Schülern beziehungsweise auch Mitmachaktion-Teilnehmerinnen? Weil ich war ja leider verhindert, weil meine Frau auf Mädelswochenende war und ich dann unsere Jungs quasi hier bespaßt habe.
Pizza! Dosen Ravioli. Genau. Der war super und es war so, das war so ein Full-Circle-Moment. Also erstmal haben wir quasi eine Klassenfahrt hier veranstaltet mit so 4, 5 anderen Schülern von mir. Sind wir nach Witten in die Werkstatt gepilgert. Dann komme ich da rein und renne direkt in den Musikerkollegen, mit dem ich schon einer längeren Zeit, aber da sehr viele Gigs gespielt habe und habe halt erst gar nicht gecheckt dann stellt sich heraus, er ist der Frontmann des Headliners und ich habe mit dem Milan eigentlich immer so Top 40 Mucken gespielt und der Milan ist aber ein irre guter Sänger und gleichzeitig auch irre guter Gitarrist und macht das auch immer gleichzeitig irre gut. Und Milan ist der Frontmann von Houndwolf und die waren an dem Abend halt Headliner und das war total witzig, haben wir natürlich dann geplaudert und auf einmal tippt mich jemand von hinten auf die Schulter, ich drehe mich um, steht der Ralle vor mir, so
ja, sehr Stichwort. Gut, dann war Andy Spacecamp ja auch vertreten.
So, genau, du hast den Statthalter geschickt. Und ach, das war total super. Ralle ist ja musikalisch eher, ich würde jetzt sagen, nicht so metalmäßig unterwegs, aber natürlich immer offen. Und ich fand das so toll, wie sich das so ja gefügt hat letztendlich, ne? Wie viele Leute dann da letztendlich auch gewesen sind, um das zu unterstützen. Dann war es auch ein toller Gig und was auch wirklich keine Selbstverständlichkeit ist, das war so ein richtig netter kleiner Club. Und oft hast du ja wirklich dann immer, Sound ist immer schwierig und alle drei Bands hatten wirklich sehr guten Sound, also so gut, dass du auch den Gesang wirklich gut verstehen konntest. Also das war wirklich, wirklich toll und gerade bei so Abenden, wo dann mehrere Bands spielen mit teilweise geteilter Backline und so, aber das hat wirklich toll geklungen und war ein ganz schöner Abend. Ja, war echt super und einfach die Unterstützung so in der Community, das mal wieder so ja in der analogen Welt dann auch wieder zu erleben, das war auch echt richtig gut. Ja. Richtig gut. Und das war nominell dann so der erste richtige Gig jetzt für die Band. Immer so zwei, drei kleine Mini-Proberaum-Gigs gemacht, um das einfach mal zu machen. Und dann hatten sie so ein, spielt mal zwei Songs hier irgendwie auf so einer Session Ding. Und das war jetzt so der erste richtige, wir spielen mal ein volles Set-Gig. Und ja, auch da die Entwicklung von meinem Schüler Marc zu sehen, jetzt über die letzten Jahre und auch die Bandhistorie da, der Truppe, und das ist dann, ja, dass das dann das Ergebnis dann irgendwann ist. Das war schon echt toll. War ein schöner Abend, ja.
Ja.
Und
ja,
du cool. Hast Dosen-Ravioli gegessen. Was hast du?
Ja, nee, dieses Community-Ding ist total super und ich glaube, Ralle ist auf den Geschmack gekommen. Er hat gestern bei uns in Andy's Basecamp nämlich ein Plakat, was er irgendwo gesehen hat, gepostet vom Laut und Hart Metal Festival, weil da die Band von unserem Community-Mitglied Hermann draufsteht, die Silent Revenants. Mhm. Und genau, gestern hat dann auch noch der Alex, auch ein Schüler von mir, seine neue Band aus dem Frankfurter Raum gepostet, Todmann. Die geht, glaube ich, auch so in die Richtung. Also in der Community geht es gerade irgendwie Richtung Metal.
Okay, sehr gut. Du hast ja auch lange Haare, so.
Ja,
ne?
Eigentlich müsste ich endlich mal.
Nimmst genau. Mal einen deiner, kannst ja auch mal Mattis Bassline, der ist dann schwarz, so.
Ja, genau, ja. Ja. Sehr schön. Ja, Mattis Bass, das ist schon fast im Thema des heutigen Tages.
Ja, ach so, genau. Wollen wir ins Thema des heutigen Tages direkt mal rübergehen,
ja,
sozusagen.
Komm, wir gehen rüber, bevor der Kindergarten anruft.
Bevor der Kindergarten anruft, so ist es. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Oder?
Oder nicht, genau.
Oder nicht.
Ja, ja. Also nachdem wir letzte Woche, wo es auch viel Feedback gab und auch der Tagesrekord einer Hörerschaft irgendwie sich ungefähr verdoppelt hat, also die Zuhörerschaft scheint eventuell etwas reifer zu sein. Ah. Also kann man zu alt sein, war ja die Frage so, um zu starten. Aha. Und da war ja unsere ganz klare Antwort, nein, ist totaler Blödsinn. Also heute kann ich keine klare Antwort geben, weil da gibt's zwei Seiten der Medaille für mich. Auf der einen Seite stimmt dieser Spruch, billig kauft doppelt oft an manchen Stellen. Auf der anderen Seite war es noch nie so einfach, günstig an gutes, brauchbares, zuverlässiges Equipment zu kommen in den meisten Bereichen. Ja. Und trotzdem ist oft so, dass man lieber mal, also wenn man ein bisschen vielleicht Support auch hat von einem Lehrer oder so, dass man nochmal den übernächsten Schritt schon mal mitdenkt, weil man sonst relativ schnell wieder am Ende ist, wenn man das allerbilligste, kleinste irgendwas kauft und sich dann ärgert, weil man halt ein halbes Jahr später merkt, ach Mist, drei Eingänge zu wenig, ist doch blöd zu spielen, was weiß ich. Ne? Also heute kann ich so direkt aus Basssicht und allgemein keine klare Antwort geben. Wie ist das beim Schlagzeug?
Ja, im Grunde genommen ganz genauso. Da gibt es ein Spektrum. Ich habe auch ein paar schöne Beispiele für super günstig und trotzdem super gut. Es gibt aber so ein paar, ich sag jetzt mal, neuralgische Punkte am Drumkit, wo ich sagen würde, ey, da vielleicht jetzt wirklich nicht den Rotstift ansetzen. Und grundsätzlich, und ich habe mir schon sagen lassen, bei Saiteninstrumenten ist es ganz genau so, auch in den, wie sagt man das denn, in den bei den Brands von den großen Musikherstellern, also ich kann es ja sagen, Thomann oder Music Store oder, da hat sich im Billig-Segment, also bei den Eigenmarken, das war das Wort, was ich gesucht habe, oder bei den Hausmarken, hat sich qualitativ in den letzten Jahren so viel getan. Also bei Saiteninstrumenten kann man tatsächlich, wenn man einen Lehrer irgendwie zur Hand hat und da nochmal so ein bisschen drüber guckt, häufen sich die Berichte, dass man echt okay Gitarren für sehr überschaubare Preise kaufen kann. Und das gilt in manchen Teilen bei Hardware für Drums zum Beispiel auch. Das hat sich in den letzten Jahren auch verbessert. Meiner Meinung nach, oder so jetzt Erfahrung aus den letzten 2-3 Wochen wieder, allerdings nicht für bewegliche Hardware. Also Pedalerie ist immer noch so, darf ich jetzt keine bewusste Marke nennen, aber habe ich schon wieder so 1-2 Erfahrungen gemacht. Ich denke so, meine Güte, das könnte man doch jetzt auch mal wieder ja ein bisschen, ja, wie sagt man, verbessern. Aber in Gesamtheit würde ich sagen, wenn du jetzt so in der untersten Mittelklasse guckst, was so Instrumentarium angeht, und vielleicht auch mal bei so, keine Ahnung, bei so einem Cymbal-Stativ oder so auf Hausmarke setzt von Music Store, Thomann und wie sie alle heißen, dann würde ich sagen, hast du noch nie so hochwertige Qualität gekriegt fürs Geld, wie das heutzutage ist. Ne? Also da sehe ich schon wahrscheinlich eher den Vorteil der Globalisierung. So mein Eindruck. Würdest du das mit den Saiteninstrumenten bestätigen?
Da auch? Ja, total. Also was in den 90ern ein hochpreisigeres also Mittelklasse-Instrument war und dann schon quasi aus dem oberen Bereich, ist von der Verarbeitung heute ganz oft wirklich das Einsteigermodell. Auch von den Features, die da drauf sind und den Teilen und der Bespielbarkeit des Halses und so. Also als ich angefangen habe zu unterrichten, ich habe ja immer so Leihinstrumente auch gehabt, ne? Und habe da am Anfang, also damals war das noch, war eBay halt noch groß und zwar so richtig mit dem Ersteigern dieses Ding, ne?
Ja, ich erinnere mich.
Dann hast du da halt nach billigen No-Name-Bässen geguckt oder ich habe das getan und habe ein paar gekauft und ich habe die auch immer noch und die sind auch okay spielbar, aber die Hälse sind schon so ein bisschen dicker, damit die Fertigung nicht ganz so filigran sein muss und es ist alles etwas grober und so. Die haben ihren Dienst über die Jahre getan, da haben viele Anfänger drauf angefangen, dafür, die sind auch okay. Aber ja, und das sind dann echt so No-Names, wo auch alle sagen, Kuiper habe ich noch nie gehört. Ne? Also es war wirklich so eine komische No-Name-Firma dann. Wenn du das jetzt vergleichst mit der, weiß ich nicht, ich sehe Thomann ja auch seit dieser Doku letztes Jahr, wo die wirklich gezeigt haben, wie das aus dieser Ein-Mann-Klitsche so ganz klein groß geworden ist und wie da jemand auch natürlich ist in seinem Leben viel Privatleben geopfert hat, um das so groß zu machen und dass er auch immer noch diesen Qualitätsanspruch hat und da quasi über den Hof rennt und die Arbeiter anscheißt, wenn ein Karton im Regen steht oder so. Ja. Fand ich sehr interessant. Und seitdem sehe ich Thomann auch so ein bisschen mit anderen Augen und gar nicht nur als den bösen Großen, muss ich so ein bisschen zugeben. Nicht.
Warte, ich möchte da einmal kurz rein. Ja. Ich finde das schade, dass das kleine Musikliedchen nebenan, dass das einfach schwer ist und dass die nach und nach wegsterben. Finde ich wirklich tragisch, weil ein Musikinstrument, das ist etwas, das muss man anfassen können. So, das ist was anderes, wie ich bestelle mir mal irgendwo im Internet einen USB-Stick. Punkt. Das vorweggeschickt. Du hast es ja gerade schon gesagt, Thomann war ganz, ganz lange ein Mann-Betrieb und war bis, was auch echt total risikoreich war, bis vor relativ kurzer Zeit tatsächlich von der Rechtsform nicht mal eine GmbH, sondern tatsächlich einfach eine Ein-Mann-Firma.
Mit allem, was er hat, ja.
Ja. Genau, und ganz lange. Und da hatten die schon irgendwie voll automatisierte, weiß ich nicht was, Lager und also wirklich krass. Und das Ding ist, dass der, ich glaube, Hans Thomann, das war auch mal ein kleiner Laden. Und da gab's
ist ja im Laden vom Papa groß geworden als kleines Kind und hat dann da irgendwie mit 10 die Verkaufsgeschäfte übernommen, so, ne?
So. Und der Punkt ist, Thomann irgendwie unterscheidet von vielen anderen Läden ist, er hat halt einfach den Wandel der Zeit proaktiv gestaltet. Der hat kein Venture Capital aufgenommen und gesagt, gib mir mal hier 20 Millionen und ich muss das noch machen, sondern das war der Typ, der immer gesagt hat, Internet ist für viele noch Neuland, aber ich glaube, da wird's hingehen so, ja.
Den haben alle ausgelacht, als er angefangen hat, Orgeln, Klaviere, was weiß ich, online zu verkaufen. Haben den alle ausgelacht und für bescheuert erklärt. Ja, und dann aus diesem kleinen Dorf raus da.
Und deswegen manchmal kriege ich das so ein bisschen mit, irgendwie, dass dann so andere Läden da so sehr gerne bashen gegen den Giganten, die gleichermaßen in der gleichen Situation oder vielleicht sogar in bessere Startsituation gehabt hätten, um ja ähnlich groß und sich ähnlich stabil aufzustellen. So, ne? Also das ist durchaus auch eine Folge von eigenen Entscheidungen und da tue ich mich dann immer schwer. Deswegen wollte ich da gerade einmal reingrätschen. Ja. Das ist ein super Laden und als Kunde, auch wenn man quasi weit weg wohnt, also wir wohnen jetzt hier im Ruhrgebiet, man fährt nicht mal eben vorbei, man kann super da vorbeifahren, kann ich auch sehr empfehlen mal.
Ja.
Der Kundenservice, das funktioniert immer super. Ich habe da noch nicht einmal in meinem Leben eine schlechte Erfahrung gemacht und das ist im Grunde genommen
zurückschicken, reparieren lassen, etc., Fragen stellen, kann ich auch so unterschreiben und sehe ich auch echt nach der Doku noch mal so ein bisschen mit anderen Augen.
Ja.
Weil ich ja auch lange für einen kleinen Hersteller nebenbei ein bisschen gearbeitet habe und so natürlich in erster Linie immer den Blickwinkel auch hatte und den auch nach wie vor habe und auch immer noch mich immer freue, wenn ich den kleinen Dealer um die Ecke unterstützen kann und sei es bei einer Kaffeemaschine oder so und dann zahle ich da auch 20 Euro mehr als im Internet oder sowas. Ne? Aber egal, driften wir jetzt ab. Trotzdem ist es so, dass wenn wenn du jetzt da irgendwie für 169 Euro oder so ein Einsteiger Jazzbass-Nachbau kaufst oder Prezi-Nachbau oder irgendwas oder ich habe für Matti dieses Kinderinstrument, wo ich dann noch irgendwie ein Zwanni draufgelegt habe, dafür, dass alles in matt-schwarz ist und dann war wirklich aber auch bis zum letzten Schräubchen alles matt-schwarz und so.
Cool.
Ne? Und wirklich super verarbeitet auch und ich bin regelrecht immer wieder schockiert, wenn jemand reinkommt mit wirklich so einem ganz, ganz günstigen Instrument und weil die sehen einfach erstmal schick aus, sie sind gut lackiert und so, ne? Und sagen wir mal so, es gibt da erstmal, du hast mit so einem Instrument erstmal die ersten zwei Jahre plus X, je nachdem wie deine Fortschritte sind, eigentlich keine Ausreden, sage ich mal, so, ne? Um jetzt Gas zu geben. Dann gibt's natürlich so Sachen, dass ein Instrument nicht alles abdecken kann. Also wenn ihr gleichzeitig einen Slapper, die Metal-Axt und irgendwas suchst, aber das macht dir ein teurer Bass auch nicht, wenn der jetzt in eine Soundrichtung gebaut ist oder so, ne? Also da ist es erstmal sehr sehr einfach geworden. Dann andere Sachen sind qualitativ einfach auch komplett durch die Decke gegangen, wenn ich an mein erstes Interface denke und da die Vorverstärker oder so und das mittlerweile selbst die günstigen Sachen eigentlich für professionelle Anwendungen ausreichend sind und man wahrscheinlich in der Blindverkostung manchmal das 200-Euro-Teil vom 2000-Euro-Teil nicht unterscheiden könnte. So, ne? das ist schon eine ganz interessante Sache und ich habe jetzt nach 20 Jahren Abstinenz, ich hatte damals diesen allerersten Zoom 506 oder so Bass-Multi-Effekt und das Ding war schon Schrott, als es rauskam. Also es hat die Multi-Effekte, die waren so ein bisschen komisch und dann bin ich auch abgebogen. Also erstens mache ich echt nur ganz wenig mit Effekten und bin dann aber wenn dann zu so Einzeleffekten abgebogen. Und jetzt bin ich aber doch mal wieder bei so einem HX Stomp gelandet, nachdem du mir gesagt hast, hier der Jean mit seinen Sounds bei dir in der Band, das ist so super und easy. Und für so ein paar Podcast-Pläne, die wir ja haben, habe ich gedacht, ja komm, dann teste ich mal wieder so ein Ding.
Du musstest das kaufen,
Das kaufen und es ist natürlich, sagen wir mal, seit 10, 15 Jahren immer so, dann kommt diese nächste Generation von Pod oder irgendwas raus und dann gibt es immer die sofort sagen, jetzt hört man aber wirklich keinen Unterschied mehr zu den Vintage-Verstärkern oder was weiß ich, ne?
Ja.
Und also sagen wir mal so, wenn es noch eine Lücke gibt, ist die halt sehr klein geworden und ich glaube mittlerweile ist es eher so eine Feeling-Entscheidung, so willst du halt wirklich den oder auch eine Sache, kannst du noch oder willst du noch einen Amp auf der Bühne fahren, willst du den schleppen oder nicht und den ganzen Kram, aber auch diese Sachen sind einfach mittlerweile so gut geworden und man muss auch mal sagen, eine Zeit lang war ja so ein bisschen Made in China oder so echt ein Schimpfwort und mittlerweile ist es halt so, dass das völlig super Qualität ist, die auch daherkommt und ich meine, sagt auch keiner, dass ein iPhone irgendwie schlechte Qualität hätte oder so und dann könnt ihr auch mal überlegen, wo das gebaut wird, so, ne?
Genau, also diese Verknüpfung, das würde mich mal interessieren, also Made in Germany war ja eine Zeit lang das gleiche, was Made in China war. Also Made in Germany war, ich glaube,
Wollte man die eigentlich aus dem Markt raushalten, damit, dass man draufschreibt, dass es von hier kommt. Ja.
Und dann gab es ja eine sehr positive Entwicklung und so weiter und so fort. Und dann ist sozusagen Made in China hier zumindest in Deutschland das Ding. Und das ist ja immer noch etwas, was oft noch so hochgehalten wird. Und das ist immer so, da stelle ich mir die Frage, ist das in anderen europäischen Ländern auch so? Also sind andere europäische Länder, haben die das auch, keine Ahnung, in Italien, wenn irgendwas Made in China ist, ist das auch erstmal böse, böse, böse und so? Oder ist das eher so diese, kulturelle Brille, die wir hier haben, durchs Handwerk, was hier so einen ganz hohen Stellenwert ja hat in vielen Regionen und dass es davon geprägt ist.
Ich glaube, unsere Autoindustrie, alle, die sich in gewisser Weise abschotten wollen, weil sie irgendwelche Trends der Zeit verpasst haben, die halten die Marke halt hoch, auch so ein bisschen. Ne? Ja, und aber natürlich gibt es dann auch immer noch Unterschiede und es gab natürlich diese problematische Zeit, wo die einfach quasi das Wissen auch in gewisser Weise geklaut haben und was weiß ich. Ne?
Ja, genau. Also ein anderes Beispiel, was ich noch geben möchte zum Thema auch Entwicklung vielleicht. Viele, wahrscheinlich alle von euch kennen die Marke Behringer. Ja. Um jetzt mal so ein, zwei konkrete Tipps, nicht nur für Drummer zu geben. Die waren ja, weiß nicht, Anfang der 90er, Mitte der 90er, Anfang der Nullerjahre. Das war ja damals so ein richtiger Billig-Ramsch-Hersteller. So, ich sag das jetzt einfach mal, ein Rauschgenerator.
Rauschmultiplikatoren waren das.
Genau.
Rauschmultiplikatoren.
Ja, so. Da kann ich zum Beispiel sagen, die Zeiten sind auch vorbei.
Ja, aber schon länger.
Schon länger. Und wir haben, also ich gebe zwei Beispiele. Schlagzeuger, aufgepasst, wenn ihr nach einem wirklich, wirklich, wirklich erschwinglichen Bassdrum-Mikrofon sucht, um bei einem Club-Gig mal die Bassdrum zu verstärken und ihr wollt euren Bausparvertrag nicht auflösen, denn man kann für so ein Mikrofon locker 200, 250, 300 Euro für ein Mikrofon ausgeben, dann kauft ihr euch einfach die Grenzfläche von Behringer. Die kostet beim großen T, ich glaube, 58 Euro. Und das ist erschreckend. Ich habe hier bei dem Gig, bei dem ersten Times Like These Gig, da spiele ich ja diese riesen Metal-Bude mit zwei Bassdrums, die auch beide gespielt werden, ergo auch beide abgenommen werden müssen. Da lagen zwei Behringer-Grenzflächen drin. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr die Bassdrum nicht ausreichend gehört oder gespürt hättet. Und hier in meinem im Studio habe ich noch eine, also habe ich unterschiedliche Bassdrum-Mikrofone für Sounds. Ich habe eine Beyerdynamic-Grenzfläche, die ist so im Kostenfaktor 250, 260 Euro. Ich habe das noch eine Shure-Grenzfläche und dann habe ich noch zwei dynamische. Und bei der Blindverkastung fand unser Behringer-Kritiker, ich nenne jetzt mal keine Namen in der Band, dummerweise die Behringer-Grenzfläche am besten. Also so viel mal dazu. Und eine andere Sache, die ich dann für alle Instrumentalisten und Bands empfehlen möchte, viele von euch sind bestimmt schon mal mit diesen X32-Rack-Mischpulten für In-Ear in Berührung gekommen. Und da gibt's ja seit Ende letzten Jahres eine neue Version von. Das heißt Wing, also wie Flügel, auch in der Rack-Version. Und was die da reinpacken für den Preis, das ist, also das verstehe ich nicht. Wir nutzen das als Monitoring-Pult. Also wenn ihr irgendwie kurz davor seid, für eine Band ein Recording-Interface zu kaufen, ja, wo ihr euch alle einstöpseln könnt, dann braucht ihr auch immer so eine Mikrofonerweiterung. Da seid ihr relativ schnell so in Richtung 1.000 Euro und aufwärts unterwegs. Und für, ich weiß gerade gar nicht, wo das Wing liegt, 1.350 oder so. Also ich würde kein Audio-Interface mehr kaufen, weil das kommt mit 24 physikalischen Mikrofon-Combo-Inputs und unendlich vielen Monitorwegen und allem, was man braucht und auch Dingen, die man nicht braucht, aber die wirklich gut sind. Erschreckend. Um mal zwei wirklich preislich sehr günstige Sachen. Klar, Mischpult ist immer noch eine große Sache, aber das ist unfassbar, was man da fürs Geld kriegt. Wahnsinn. Also wärst du damit vor 10 Jahren, warte noch, ein Satz, vor 10 Jahren mit so einem Teil, mit den Möglichkeiten irgendwo zurückgereist in die Vergangenheit. Ich bin mir relativ sicher, die Kirche hätte Scheiterhaufen wieder neu aufgebaut. Also das komplette Hexerei. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Also ich glaube, für unser erstes In-Ear-Pult analog haben wir 900 Euro bezahlt. Das hat aber nur zwei Monitorwege. Und das ist auch erst 12, 13 Jahre her, ja, 15 Jahre. So, ja, jetzt du.
Ja, das ist jetzt natürlich eine Mischung aus Qualität und einfach technologischem Fortschritt, was sie da gebaut haben, was es an neue Technologien gibt, dass das alles immer kleiner geworden ist, Halbleiterchips, was weiß ich, ne, und dieses Digitale. Da war jetzt immer, sagen wir mal, dieses alles ist günstig und gerne nehmen und so. Aber manchmal, wie gesagt, lohnt es sich auch, den Schritt vorauszudenken. Wir hatten jetzt in Andys Basecamp, da hatte der Marco eine Frage gestellt, so nach dem Motto Combo oder Verstärkung in die Richtung. Und er hatte einen ganz, ganz kleinen Einsteiger, Übe-Kombo, so wie die auch oft bei diesen Sets mit dabei sind. Ne?
Ja, okay.
Und wenn du diese, also sagen wir mal, Gitarrenverstärker, da gibt's ja echt kleine, die nur 15 Watt haben, dann ist das cool, so, ne, da kannst du alles mit machen. Aber beim Bass ist das ein bisschen wenig so, ne, und also so diese ganz kleinen Übe-Kombos, wenn die nicht irre teuer sind, also gibt's ein paar Boutique-Marken, die ganz klein für ganz teuer irgendwie in cool hinkriegen, aber meistens sind die ganz unteren kleinen Modelle, ja, die machen dein Basssignal laut, aber so richtig schön klingen tun die seltenst. Also, ne, muss man wirklich so sagen, das fängt dann vielleicht ab 50, 60 Watt oder so an und nagelt mich nicht drauf fest, wenn es doch welche gibt, die schon früher ein bisschen besser klingen. Aber generell auf jeden Fall eine wichtige Überlegung, so, ja, für zu Hause brauchst du jetzt eigentlich nicht so viel, aber selbst wenn du irgendwann mal nur mit einer Akustikgitarre zusammenspielst oder so, dann ist schon erstaunlich, dann musst du das Ding doch eventuell ein bisschen mehr aufreißen, als du denkst, spätestens wenn Schlagzeug dazukommt. So, und dann geht's halt los. Da war die Diskussion und viele haben dann auch, sind damit eingestiegen, haben gesagt, naja, hier, weiß ich nicht, da gibt's die Kombo von Mark Bass, die ist schon ein bisschen größer, guck doch lieber, ob du die gebraucht kriegen kannst, anstatt irgendwie jetzt eine wieder zu klein, dann kaufst du doch doppelt am Ende wieder, wenn du in einem halben Jahr doch mit irgendeiner größeren Band spielst, was weiß ich. Ich hatte dann auch ins Rennen geschickt, so nach dem Motto Flexibilität etc. Vielleicht auf jeden Fall ein bisschen länger zu sparen lieber und eben nicht das allerkleinste Gerät dann zu kaufen, sondern eher in die Mitte zu schießen, wenn man so eine Combo-Reihe hat von einem Hersteller, die dir vielleicht gefällt oder so. Und ein paar haben dann auch gesagt, ja, hier, entweder ich habe dann doch irgendwann meine Combo auseinandergeschraubt und das Top-Teil da rausgebaut, damit ich flexibler bin. Ich stecke das zu Hause quasi wieder zurück in die Combo, kann aber im Proberaum eine große Box anschließen. Also überleg mal, ob du direkt in Richtung Top-Teil und Box einzeln denkst, dann bist du flexibler, dies und das. Ne? Also so ein bisschen langfristig in die Richtung denken. Das ist mal ein konkretes Beispiel, was mir einfällt, wo, also wenn du bei der Verstärkung aufs Allerbilligste setzt, sei es das kleinste Modell, selbst bei den besseren Herstellern teilweise, oder einfach irgendwas super günstiges von Temu, weiß ich nicht, dann wird das wahrscheinlich nicht so richtig toll klingen. Ne? Und also das wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Und ansonsten habe ich zwei allgemeine Gedanken. Beim Billigkauf Doppelspruch, so immer an die langfristigen Kosten eben denken, so könnte es nicht doch sein, dass haben besser ist als brauchen, also dass ich ein bisschen größer denke und dann nicht in einem halben Jahr nochmal kaufen muss, ne? Und die ganz günstigen Sachen führen dann eben auch oft, weiß ich nicht, dann hast du irgendwie Reparaturen oder es muss ausgetauscht werden, das führt immer zu Frust, dann hast du, ja, sagen wir mal, wenn du ein bisschen mehr ausgibst, dann hast du auch oft so ein bisschen mehr Motivation oder dein Kopf denkt auch, es fühlt sich besser an, einfach nur, weil es neu und vielleicht ein bisschen teurer ist. So, also man kann sich da ja selbst auch so ein bisschen überlisten. Ne? Also neues Equipment macht ja auch oft so ein bisschen ein schönes neues Übe-Erlebnis oder auch, ja, dass man halt Motivation daraus ziehen kann und generell mit schlechtem Equipment, also wenn ne, du hast letztens gesagt, noch deine Erfahrung mit so einer Billigklampfe, wenn die auch noch schlecht eingestellt ist, ne, das natürlich, wenn du gegen dein Equipment ankämpfen musst, ist natürlich richtig Mist, ne? Also das ist blöd, dann im Live-Einsatz sollte dein Zeug eben irgendwie zuverlässig sein und auch brauchbar und dass das eben nicht alles rauscht, also zum Beispiel Gamechanger für Gitarristen, Bassisten, wenn man das nicht das billigste Netzteil kauft, wo alles rauscht und brummt, sondern da auch ein bisschen mehr investiert und dann eben deine Pedale einigermaßen sauber klingen, ist zum Beispiel so eine Sache, wo man immer am falschen Ende spart, wenn man da spart. Ja, also das sind so, das mal so, wo man überlegen könnte, warum es halt nicht das Billigste sein sollte. Und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, ist Qualität heute so zugänglich wie noch nie. Wir haben diesen technologischen Fortschritt, was ich, CNC-Fräsen in der Fertigung, ne, dass das einfach wird die Fertigungsstraße angestellt und ist das halt so, wie jetzt bei meinem Joe Dart Bass, dann wird er einmal im Jahr gefertigt, ne, dann auch nur auf Bestellung. Dann haben die gar keine Lagerkosten, irgendwas, und dann wird das quasi im Preis auch weitergegeben. Solche Sachen, ne? Dann eben diese Markenpolitik mit den Untermarken, auch wieder der Joe Dart Bass ist ja dann eben nicht Music Man selbst, sondern Sterling, die Untermarke, so wie wir das mit Squire bei Fender haben, wo die quasi eine Marktsegmentierung vornehmen. Und oft ist, wenn du dann in einem Squire oder so, weiß ich nicht, wenn du da die etwas besseren Pickups nachher reinpackst, dann ist der Bass vielleicht gar nicht mehr schlechter als der Fender oder so. Ne? Also gibt es halt viele Sachen. Also es ist halt immer eine Abwägung. Also wie ich im Intro der Folge schon gesagt habe, ich kann heute eben keine schwarz-weiß Antwort geben. Nee. Für mich ist das alles sehr grau.
Ja, das ist ja auch so. Stichwort Langfristigkeit, habe ich einen Aspekt, der vielleicht jetzt nicht für jeden Drummer gleich relevant ist, aber vielleicht für manche. Und ich gebe auch ein Beispiel von mir selbst. Wenn man ein Drumset kauft, also so neu, sage ich jetzt mal, ja, dann würde ich Stand jetzt, ich bin ja bekennender Four-Piece-Kit-Spieler, also eher ein Hängetom, ein Floor-Tom, Bass-Drum, Snare, meistens ein zweites Snare, aber eher kleine Setups. Ich habe aber, als ich das Set, was ich jetzt so live spiele, gekauft habe, gedacht, stopp, ich brauche zwei Sets. Eins, was immer hier aufgebaut ist und mikrofoniert, und eins, was immer unterwegs ist. Das heißt, ich habe einfach einen größeren Kesselsatz gekauft. Das war damals ein Shell-Set mit 10, 12, 14, 16 Zoll Toms, einer Bassdrum und Snare, und habe direkt noch eine zweite Bassdrum dazu geordert, die dann auch bewusst in einer anderen Größe, dass ich so ein bisschen soundmäßig was anbieten kann. Ist jetzt nicht für jeden Drummer relevant so, ne? Also nicht jeder spielt von, weiß ich nicht, zarten Pop-Jazz bis Hau drauf alles so, ja, oder vieles. Für mich war das aber so das Thema Logistik. Ja, dass ich hier immer das Szenario habe, ich habe hier ein Drumset immer, wo Mikros dranhängen und Kameras davor stehen, und das will ich nicht immer auseinanderreißen müssen, es dauert ewig, bis das wieder gut eingerichtet ist, und das spart super viel Lebenszeit, und das kann selbst auch für Hobbymenschen super viel Lebenszeit sparen, wenn du etwas hast, was, wenn du viele Gigs spielst, das einfach immer sozusagen eingecased ist. Und dann gibt's vielleicht mal eine Situation, wo du denkst, ich möchte mein Set mal wieder verändern, ja, und das muss ja nicht immer dann sein, ich kaufe mir ein neues Set, sondern hey, ich habe ja hier eine Auswahl von unterschiedlichen Tomgrößen, ich kombiniere das einfach mal anders, ja. Das mache ich immer, wenn ich so den Reflex habe und merke so, boah, ich hätte mal wieder Bock auf was Neues, so, ja, gibt es ja, dann verändere ich einfach mal ein bisschen meinen Setaufbau mit den Kesselgrößen. Ich glaube, das ist so proaktiv, habe ich das letzte Mal das gemacht, vor 2-3 Jahren. Da bin ich von meinem typischen 22, 12, 16 auf 20er Bass, 12, 14 gewechselt, und habe im Zuge dessen dann, ich glaube, letztes Jahr hier dieses blaue Kit noch angeschafft, eben in genau den Kesselgrößen. Da, weil ich festgestellt habe, so bei kleineren Top 40 Gigs spiele ich total gerne mit der 20er Bass Drum, ne? Genau. Und da lohnt sich das auch so ein bisschen nach vorne zu gucken, also zu schauen, wenn du vielleicht in zwei Bands spielst, okay, mit der einen Band machen wir so Top 40 Sachen, mit der anderen Band bin ich aber eher rockmäßig unterwegs oder vielleicht swingmäßig, dann macht das Sinn, mal zu schauen, ob eine zweite unterschiedlich große Bassdrum vielleicht etwas ist, oder für Unplugged-Gigs, man muss mal leiser spielen, dann ist das schon gut, wenn man auch eine kleinere Bassdrum irgendwie, ja, dabei hat, und die dann im Nachhinein zu bestellen, dauert zum einen sehr lange, also da hast du Vorläufe von, ich sag mal, Schwangerschaft plus X, also irgendwie so 9 bis 18 Monate, und deutlich teurer, wie wenn du das zu Beginn machst. Also deutlich, deutlich teurer. Also gerade so dieser Tipp, viele Hersteller bieten oft so Kits an mit einer Konfiguration, die 4 Toms hat, und das ist dann immer ein Shellset, das ist sowas von eklatant günstiger, wie wenn du so ein Four-Piece-Kit kaufst und dann noch 2 Toms manuell hinzuorderst, ne? Ja. Also spart man wirklich Kohle. Das wäre auf jeden Fall so ein Ding. Und ich habe das ja vorhin schon anklingen lassen, bei Hardware verstehe ich keinen Spaß. Und vor allem bei beweglicher Hardware nicht. Also Fußmaschine und Hyatt-Fußmaschine. Und da würde ich gar nicht aufs Geld gucken, sondern ausprobieren, gucken, was fühlt sich für mich gut an. Bei der Fußmaschine mal gucken, welche Parameter könnten für mich relevant sein. Und dann würde ich, ist persönliche Empfehlung, wahrscheinlich von Pearl, Tama oder DW Fußmaschinen kaufen. Das sind für mich so die besten Hersteller. Oh, die sind einfach rock solid. So, ja.
Ich habe ja in dem Sinne keine Hardware-Ständer, aber ich bin halt einfach in Sachen Notenständer und alles, was in die Richtung geht, bin ich halt K&M-Jünger irgendwie, ja. Weil das so, und weiß ich nicht, vielleicht gäbe es günstigere Sachen, die am Ende doch genauso lange halten, aber bei den Dingern mache ich mir auf jeden Fall keinen Kopf, dass da irgendwann eine Schraube nicht mehr greift oder irgendwas. Da habe ich so viel Kram von und bis jetzt eigentlich auch immer gute Erfahrungen gehabt.
Ja, so, ne? Und bei K&M kriegst du ja, weil es ja hier produziert ist, ja auch immer Ersatz. Also wenn man eine Schraube verlierst oder oder das kannst du ja wirklich dann auch wieder reparieren. Also es ist ja wirklich so konzipiert, dass man es reparieren kann. Also ich habe hier K&M-Stative gebraucht gekauft. Als ich die gekauft habe, waren die wahrscheinlich schon 20 Jahre alt. Und ich habe die jetzt auch schon 15 Jahre. Also das ist ein sehr gutes Beispiel. Also triviale Dinge. Niemals bei Mikrofonstativen sparen. Ne? Also welcher Drummer kennt es nicht?
Boah, die Technik, immer beim Gig, du siehst, wie der Sänger davor steht und das Ding, der Galgen geht immer runter, weil man die Schraube nicht mehr festziehen kann und fällt um und oh.
Ja, ist der Klassiker bei mir immer bei den Overheads so, weil da fährst du den Galgen ja immer maximal meistens raus, ja, hast also dementsprechend auch gut Hebelwirkung. Ja, und wenn die Techniker-Crew, wenn die vernünftige Stative haben, hält das auch, ja. Und wenn die nicht so vernünftige Stative haben, dann siehst du mich quasi alle zwei Songs wieder da dran rumfummeln und das wieder neu ausrichten, ne, irgendwie. Ah. Also da lohnt sich's echt. Also auch wenn das am Anfang, wenn man denkt, boah, muss ich jetzt wirklich 40, 50 Euro für ein Mikrostativ hinlegen? Ja, weil machst du nur einmal. Das ist ein sehr gutes Beispiel für.
Hast du denn irgendein Beispiel aus den letzten Jahren, wo du, wo es bei dir auf Billigkauf doppelt rausgelaufen ist?
Nicht wirklich, weil mein Zeug ja benutzt wird, ja, ja. Muss ich sagen, dass ich dann immer gucke, irgendwie ist das wirklich, habe ich ja gerade schon gesagt, bei Hardware verstehe ich so gar keinen Spaß, da hast du auch am ehesten Abnutzung.
Manchmal ist man ja auch noch nicht im Thema, also sagen wir mal hier unser Podcast, ne? Das war ja so, dass wir da völlig blauäugig reingestolpert sind und dann haben wir uns beide so einen Podcast Mikroständer geholt.
Okay, der war Schrott.
Und du bist jetzt auch, weil du dann gemerkt hast, also ich habe noch unser erstes Podcast-Mikro und du bist ja schon beim nächsten Modell, weil du gemerkt hast, okay, ich habe hier mehrere Workarounds und das Ding kann einfach verschiedene Funktionen, dann muss ich da kein Mikro mehr hin und her bauen, was weiß ich, ne? Deswegen bist du da schon einen Schritt weiter.
Und es leuchtet.
Der erste Ständer, den wir da hatten, der war ja jetzt auch weder von der Schrottmarke, also die Marke finde ich auch gut, von den Bassständern her etc., was die haben. Mhm. Aber der war jetzt, man hatte eben noch keine Vorstellung, wie ist das im Alltag, ich musste den jedes Mal bei mir hier irgendwo anschrauben, dann hat er immer Druckstellen an meinem schönen Holzregal hinterlassen, dann musste man den, wenn man den wegklappen wollte, Schrauben aufdrehen, irgendwas. Und jetzt haben wir ja so ein Ding, okay, das ist einfach fahrbar, das hat gängige Gelenke, sage ich mal, das heißt, ich klappe das hier gleich einfach hoch, ja. Ne, dann ist das, verschwindet das zwischen den beiden Monitoren quasi senkrecht in die Luft und bleibt da, bis ich das nächste Mal runterklappt. Aber das musste man halt auch erstmal ausprobieren. Das andere Ding manchmal weiß man es nicht, dann muss man die Erfahrung eben selber machen. Und deswegen ist aber Community auch wieder so gut, so dass halt irgendwie, wenn dann 10 Leute diskutiert haben, zum Beispiel in Andy's Basecamp, so wie sind meine Gedanken quasi, welchen Combo solltest du jetzt kaufen oder ab welcher Größe macht es Sinn oder denk mal den und den Schritt mit, ob nicht sein könnte, dass du innerhalb der nächsten 1-2 Jahre das und das tust. Ne? Also da ist dann Schwarmintelligenz, die du natürlich aber auch in irgendwelchen Nutzerbewertungen auf Amazon, Thomann, was weiß ich, findest. Also da aber immer mal einen Schritt weiter denken, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, immer.
Ja, ich habe, wie du es gerade erzählst, habe ich so richtig plastisch vor Augen, wie ich mich jeden Tag über dieses Ding geärgert habe. habe ich zum Verschenken noch irgendwo hier rumliegen. Wer es haben will, holt es euch wieder
über, ja. Also wer uns Konkurrenz machen will und einsteigen will, wir hätten noch 2 Podcast-Mikroständer abzugeben.
Ja, nichts zu empfehlen.
Was war das? Von Herkules waren die. Herkules, die sind gar nicht schlecht, aber da bräuchte ich halt einen anderen Arbeitsplatz dafür. Ja,
einen statischen. Ich habe noch einen Pro-Tipp für alle Drummer. Stichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Nicht im Sinne von minderwertige Qualität, sondern konstruktionsbedingt. Keine Ahnung, warum manche Hersteller das immer noch machen. Es gibt sogenannte Practice-Pad-Stative. Die taugen aber nichts, weil die zu leicht sind. Also Practice-Pad, das ist diese Gummimatte, ne? Da übt man so technische Sachen drauf, damit es nicht so laut ist und so weiter und so fort. Und da gibt es so ganz kleine Stative für, mit so einem Schraubgewinner kannst du die drauf machen. Das Problem ist, die sind viel zu leicht. Das heißt, das Practice-Pad wandert immer. Und da wäre der Tipp, einfach ein vernünftiges Snare-Stativ zu kaufen. Kostet halt dann zwar nie mehr, aber aufgrund dessen, dass es viel, viel, viel schwerer ist, geht das Practice-Pad nicht mehr auf Wanderschaft. Das wäre da so ein kleiner Hack in Anführungsstrichen. Und vielleicht auch die Bitte an die Hersteller, die das immer noch im Repertoire haben, baut was anderes Sinnvolles aus diesem Müll. Keine Ahnung, macht eine Statue da draus oder so. Eine Friedensstatue finde ich super.
Ja.
Das ist echt, also das kann man immer noch kaufen in manchen Shops. Da denkst du dir so, boah, oh, das ist wie wenn du irgendwas bei Temu bestellst.
Einfach. Also ein guter Tipp ist auf jeden Fall auch der Gebrauchtmarkt, weil dadurch, dass, sagen wir mal, die Einsteigersachen auch neu mittlerweile so günstig sind, kriegst du halt auch richtig gutes Zeug, auch nicht nur mit viel Glück, sondern auch generell mittlerweile ganz gut auf dem Gebrauchtmarkt. Seien es eben vor allen Dingen auch so Kombos oder so von Leuten, die dann halt entweder mal gespielt haben und aufhören oder eben die dann upgraden und das nächste sich direkt den 8x10 Turm holen oder so, ne? Also das da auf dem Weg dahin gibt's einfach viel auf dem Markt, genauso bei Instrumenten natürlich auch. Und da gibt's ja auch noch was schöne Projekte. Ich habe ja meinen Schüler Michael, der da mit seinen Klienten in der Betreuung alte Bässe upgradet, also Upgrade Basses, könnt ihr euch mal angucken. Da hatte ich mal einen Bass in der Community, weil die sind dann auch wirklich sehr, sehr günstig, so dafür, dass das so Unikate werden am Ende, auch aus hochwertigen Teilen. Ich glaube, da waren jetzt Fender-Teile auch verbaut von einem Fender-Bass, die dann dafür 200-400 Euro oder so weggehen. Und den hatte ich mal in die Community gepostet und war auch sofort weg. Ich bin mal gespannt vom Erfahrungsbericht irgendwie. Also ne, gibt Gebrauchtmarkt ist auf jeden Fall ein Tipp und dann gibt's auch noch coole Projekte. Auch da gebraucht gibt's auch immer noch kleine Lädchen um die Ecke oder so. Die werden natürlich weniger. Aber wo andere vielleicht Sachen in Zahlung gegeben haben, wo man mal gucken kann, habe ich früher auch mal gemacht, quasi da zu gucken. Weiß ich nicht, wie ist das? Also es ist natürlich so ein bisschen, aber gut, ein Instrument als Anfänger zu beurteilen oder so oder eine Kombo ist immer schwierig, ne? Aber deswegen bin ich zum Beispiel manchmal auch bei Elektronikteilen, dass ich so denke, na, die 50 Euro jetzt zu sparen, da habe ich lieber 2 Jahre Garantie, so, weißt du? Das kommt immer auf die Teile auch an. Dass ich dann denke, wenn ich jetzt das kaufe und dann ist da irgendwas und nee, dann nehme ich lieber 2 Jahre Garantie. Ne? Also das kommt immer drauf an. Ja, und auch auf die Relation. Ne? Also es macht sicherlich, also ein Anfänger braucht jetzt eben vielleicht nicht die 2000 Euro Bassanlage und der Profi sollte jetzt aber auch vielleicht nicht mit 7 Effektpedalen auf die Bühne gehen, die zusammen 100 Euro gekostet haben. Das kann eigentlich nicht gut gehen. So, ne?
Ach ja. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Halt nicht immer, ne? Es kommt immer super, super drauf an. Aber du hast ja vorweggeschickt, heute gibt es keine klare Ja-Nein-Antwort, sondern irgendwie immer ein bisschen Differenzierung. Austausch ist immer sinnvoll, passiert bei mir auf der Plattform auch regelmäßig. Bei E-Drums würde ich sagen, wer billig kauft, kauft auf jeden Fall zweimal. Da gibt's so eine sehr kritische Schwelle, die man nicht unterschreiten sollte, wenn man sicherstellen möchte, dass man ein, ich sag das mal, spielbares Instrument hat. Also das, was man...
Da hat sich wahrscheinlich auch nach oben, denke ich mal, in den letzten 10 Jahren einiges getan. Aber was sollte so ein E-Drum-Kit mindestens kosten, damit es brauchbar und spielbar ist?
Naja, wenn du neu kaufst, kommst du unter 1000 Euro auf gar keinen Fall zu einem Ergebnis, was du spielen möchtest. Wenn du einmal, also das Schlimme ist, wenn du einmal vorher ein akustisches Set unter den Fingern hattest, ist ja, ich sag jetzt mal, ist so der Anker gesetzt, ja. Und wenn du, dann wirst du relativ schnell feststellen, das ist ja ganz anders. Und sag mal, wenn du so die wichtigen Sachen trotzdem über ein E-Drum-Set gut spielen können möchtest, schaffst du neu unter 1000 Euro auf gar keinen Fall. So zwischen 1 und 2000 Euro, da liegt so das, ich sag jetzt mal, Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sag so, ey, da gibt's mittlerweile echt ganz gutes Zeug. Und dann nach oben hin Grenze offen. Ich habe noch nicht dieses, im Moment gibt es einen ziemlich großen Hype um einen neuen Hersteller, der auch erst im Low-Segment gestartet ist und jetzt aber so ein Top-Modell gebaut hat, wo alle total von schwärmen. Da wollte ich eigentlich jetzt mal in den Herbstferien mal irgendwo hinfahren, wo ich das mal wirklich ausgiebig testen kann, um mal zu schauen, ob das, wie sich das so anfühlt. Aber da kann ich sagen, wer billig kauft, kauft mindestens zweimal. Und unter 1000 Euro neu, auf gar keinen Fall.
Ja.
Kann man, auf dem Gebrauchmarkt kriegst du natürlich, also Gebrauchmarkt, das ist ein guter Tipp bei E-Drums. Auf dem Gebrauchmarkt kriegst du oft zwischen 500 bis 600 Euro okay Modelle. Da ist es so, dass du in diesem mittelpreisigen Segment sich, was so diese technischen Neuerungen angeht, hat sich in den letzten Jahren ganz lange ganz wenig getan. Und jetzt ist das so, ich würde sagen, in den letzten 3-4 Jahren ist insgesamt in der E-Drum-Set-Welt sehr viel Bewegung entstanden, weil kleinere, wie nennt man das denn? Ich sag das jetzt mal, Bastelbuden, Ingenieurbuden, gesagt haben, meine Güte, wir haben jetzt hier, leben jetzt seit 20 Jahren im Grunde genommen Monopol eines Herstellers und die verkaufen uns immer noch uralte Computer-Hardware für lächerliche Preise. Das müsste doch heutzutage auch ein bisschen smarter gehen und so. Und da ist in den letzten 3-4 Jahren ist da sehr viel, ist überhaupt erstmal sowas wie Konkurrenz entstanden. Und da kommen momentan echt spannende Sachen auf den Markt und da sehe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial. So, ne? Deswegen, also E-Drum-Set wäre ein gutes Beispiel, ehrlich gesagt, da nicht zu niedrig anzusetzen.
Du hast ja in der letzten Folge, warum man nie zu alt ist, loszulegen, hattest du gesagt, ein Aspekt des Musizierens ist ja für Leute, die da eine Affinität haben, auch dieses eventuell am Instrument rumbasteln etc., diese ganze Schiene. Und auch gerade da heute mit dem ganzen Do-it-yourself-Wissen, was wir über YouTube etc. haben, gibt es auch vom Bass bis Effektding oder so, auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, ja, hier, guck mal, da gibt's diese drei Modelle und ich weiß aus sicherer Hand, so ungefähr Modell 1 und 3 unterscheiden sich nur bei den Komponenten und wenn du die nachträglich selber einbaust, hast du für ganz kleines Geld und dies und das, ne? Also da gibt's auch immer mal so Möglichkeiten, wenn man guckt. Und auch, bei einem günstigen Instrument, was dir eigentlich ganz gut gefällt, mal einen besseren Pickup zu probieren oder dies oder das, muss man immer abschätzen, ob es das dann eine Wert ist. Aber ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, also einfach selber dieses Upgraden vorzunehmen am Ende des Tages.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du kennst mich, ich bin ja handwerklich jetzt, also so rumschrauben ist jetzt nicht so das, was bei mir ganz oben auf der Hobbyliste steht. Also an Drums schraube ich schon ganz gerne so ein bisschen rum, aber da gibt's ja Leute, die sind da richtig Tischlerarbeiten und schleifen ihre Gratung anders und boah. Nee, also ich spiele das Instrument vor allem immer noch sehr gerne und das schon schwer genug, da genug Zeit für zu finden, das auch mal für mich zu tun, also außerhalb von Vorbereitungen für Konzerte oder den Unterricht. Da fummel ich nicht dran rum. Also was ich wirklich wieder so zu schätzen gelernt habe, ist so diese Setup-Arbeit. Also ich habe für Times Like These habe ich ja ein anderes Drumkit so konzipiert und da habe ich mich auch wirklich ein paar Wochen damit auseinandergesetzt, wie baue ich das hin, so und so. Und da bin ich auch immer noch ein bisschen am Rumfummeln. Da habe ich schon Spaß dran, ne? Aber so, wenn es dann so ins handwerkliche Detail geht, ne? Also ich käme jetzt niemals auf die Idee, meine Kessel abzuschleifen und selber zu lackieren oder so ein Schwachsinn. Also da gehe ich wirklich, also da, die Zeit, ja? Nee, die verbringe ich lieber am Instrument.
Ja, aber das ist ja, also sagen wir mal so, ich bin jetzt eigentlich auch nicht der Riesenbastler, aber ich bewundere dann, also du hast es gerade Schwachsinn gesagt, also ich finde, wenn man da drin aufgeht und wenn man da Bock hat, dann ist es überhaupt kein Schwachsinn, sondern ich bewundere manche Schüler immer, wenn sie dann mit irgendwelchen Sachen um die Ecke kommen, wo ich so denke, boah, krass, wie geil.
Ja, bitte missverstehen Sie mich richtig, wenn ich davon Schwachsinn rede. Für mich, also ich sehe mich in dieser Position nicht. Wenn das jemandem selbst was gibt, ja, ist das total super und eine Individualisierung des Instrumentes finde ich großartig, ja. Also auf meiner Liste, ich habe so eine Liste, da steht irgendwann mal mache ich sowas. Ich möchte gern irgendwann mal auch ein sehr individualisiertes Schlagzeug haben und das möchte ich so ganz nach meinen Vorstellungen gebaut haben. Das Problem ist, es ist zeitaufwendig, weil man muss ja ein paar Sachen abchecken und man muss sich vor allem auch irgendwann dann entscheiden und dann ist das natürlich auch monetär etwas aufwendiger. Ja. Aber das steht auf meiner Liste, nicht falsch verstehen. Es gibt allerdings auch, und dann möchte ich das auch noch hinterher schicken, manchmal so die Situation, dass Leute unzufrieden sind mit ihrem Spiel und sich dann ganz gerne auch in so Basteleien
üben oder basteln.
Genau, und dann öfter so basteln, und aber vor allem unzufrieden sind mit der Spielsituation. Ah, ja. Und da habe ich so den einen oder anderen Kandidaten auch immer wieder mal, genau, ich will dann nicht so ein hartes Wort wie Schwachsinn nehmen, aber sagen, guck doch mal, ob du da vielleicht eine Verteilung deiner Zeitinvestition ein bisschen drehen kannst. Aber der Schwachsinn bezieht sich auf mich selbst. So,
ne? Genau, aber das Gear Acquisition Syndrome, wo man halt immer dem nächsten besseren Equipment-Teil hinterherjagt, anstatt zu üben und an seinem Spiel zu feilen, ist auf jeden Fall, sind wir da alle sehr gefährdet und immer aufpassen, dass man auch in sich selbst und in sein Spiel die Übezeit investiert und nicht immer nur in den nächsten Bass, weil der es wahrscheinlich auch nicht besser machen wird dann.
Ja, ja. Sagt derjenige, der irgendwie im Hintergrund mindestens...
Ach komm.
Ne? Ich sehe den Joe Dart Bass. Ja, den musstest gut, ne? Du auch kaufen.
Da ist er, ja. Wobei, diese Woche in der Practice Session habe ich wieder einen anderen Bass gespielt und dann sagte der Jonas, durch den ich ja überhaupt auf den Bass gekommen bin, so, oh, das ging aber schnell, dass der schon wieder an der Wand hängt. So.
Ja.
Nein, aber ich hab ihn vorhin noch gespielt. Naja.
Ey, weißt du, was du eigentlich mal machen müsstest mit deinen Bässen? Du müsstest so ein Iron Throne, so ein Game of Thrones Throne irgendwie dir mal bauen mit den Bässen. Du hast doch so einen handwerklich begabten Schüler. Der kann dir doch bestimmt so ein Stativ bauen. Das sähe bestimmt ziemlich lustig aus. Dave Grohl hat doch mal, kennst du dieses Bild?
Ja, den Thron.
Ja, so. Ja, das.
Als er den Fuß gebrochen hatte. Ja.
Genau. Okay, ja, lass mal einen Deckel drauf machen, würde ich sagen, oder? Also
auf jeden Fall.
Wir halten fest, wer billig kauft, kann potenziell zweimal kaufen, aber es ist keine klare Ja-Nein-Antwort. Es gibt heutzutage, Globalisierung sei Dank, man darf ja die Benefits da auch mal benennen, im Einstiegssegment im Schnitt wahrscheinlich viel einfacher, hochwertigere Instrumente, also da kommt man einfacher dran, als das noch in den 90ern der Fall war. Ich glaube, das ist ziemlich evident. Dieses Ding mit mal perspektivisch in die Zukunft denken, also was habe ich zum Beispiel für Einsätze mit meinem Instrument, also bin ich stilistisch ein bisschen breiter aufgestellt und bietet mein Instrument dann die Möglichkeit oder sollte ich das vorher bedenken und dann dementsprechend die Entscheidung nochmal anpassen oder sagen, wie ich das vorhin gesagt habe, vielleicht doch mal noch 2 Toms mehr dazu bestellen, haben es besser als brauchen, sowas in der Art. Das kann man auf jeden Fall schon bedenken und bei Sachen, wo so ich sage immer, wo wirklich Verschleiß passiert. Für mich sind das Pedalerie und Hocker tatsächlich auch. Gerade wenn man ein bisschen größer und oder schwerer ist, lohnt sich auch beim Hocker vielleicht 3,50 Mark mehr in die Hand zu nehmen. Vor allem bei den teuren oder teureren Hocker-Systemen der Schlagzeughersteller ist das dann auch so, dass man da Ersatzteile für kriegt.
Ja, genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, egal ob billig oder teuer,
Hauptsache geruft.
Okay.